Und das betrifft eigentlich alles im Hunde drin. Es ist völlig wurscht, um was es geht. Es betrifft alles. Wir können für alles sozusagen Stellvertreterübungen aufbauen. Wir haben überall gewisse Techniken, wir haben Schlüsselverhalten, die man regelmäßig in hoher Anzahl trainieren können, um sie zu festigen, um zu generalisieren und so weiter und so fort. Und da natürlich hat man auch beim Tracking, wie du sagst, viele, viele Möglichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Willkommen zurück bei Knackfrosch und Gummistiefel. Heute wieder Eva und ich, allerdings wieder mal sehr, sehr weit entfernt. Eva, du zu Hause im schönen Niederösterreich und ich diesmal aus der Schweiz. Bin gerade unterwegs für zwei Workshops. Einmal mit Rettungshunden Flächensuche oder Geländesuche, wie die Schweizer sagen, und einmal für Spürhunde von gewerblichen Teams und Polizei. Aber um das soll es halt eigentlich gar nicht gehen. Heute wollten wir zwei die beiden letzten Module vom Hard Surface Tracking nachbesprechen, Module 3 und 4, weil wir uns ja dazu noch gar nicht geäußert haben sozusagen. Und diese Ausbildung jetzt aber doch nach einer, könnte man fast sagen, nach einer Odyssee von Verschiebungen und Umstrukturierungen doch sehr, sehr positiv haben abschließen können. Wie geht's dir, Eva?
Danke, danke. Ich habe es heute rechtzeitig vorm Regen tatsächlich noch nach Hause geschafft. Ich habe heute Vormittag am Platz unterrichtet und zu Mittag waren wir mit den Junghunden, also ich mit meinem und die Karin mit der Fleur, waren wir in Tulln unterwegs. Ja, Aufzüge sind noch spooky, an denen müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Na gut, gibt so vieles im Umwelttraining, auf das man achten muss.
Oh ja.
Ganz komisch, dich heute nicht zu sehen. Wir versuchen heute mal ein reines Audio-Meeting zu machen, weil irgendwie die Internetverbindung nicht ganz mitspielen will. Aber völlig egal. Wie ist es dir gegangen bei den ganz, ganz im Allgemeinen, bevor wir ins Detail gehen, bei den letzten beiden Modulen hat das Tracking?
Ja, also beim Dreiermodul habe ich ja noch aktiv mit Hund mitgemacht. War für mich sehr spannend. Ich war, wie du weißt, nicht ganz glücklich über diese Online-Geschichte ohne Trainer vor Ort. Aber wir haben es ja geschafft, dass wir uns zumindest im kleinen Rahmen mit ein paar Leuten getroffen haben und dass man trotzdem gemeinsam trainiert hat. Wir haben ja Modul 3 und 4 sehr ähnliche Übungen bzw. ähnliches Programm gehabt. Und einmal halt mit dem Jensen online und einmal in live. War für mich von den Themen spannend. Ich bin halt leider immer noch der Typ Mensch, es muss erst perfekt sein, bevor ich weitergehe und damit stehe ich mir halt total selber im Weg. Und das habe ich jetzt auch wieder gesehen, dieses den Perfektionismus ein bisschen nicht außen vor lassen, das ist vielleicht falsch, aber sich trauen, gerade beim Tracken und beim Fährtengehen, diese Fehler zuzulassen, weil der Hund, wenn ich mich nicht traue, es zuzulassen, ja nicht lernt, wo die Fährte tatsächlich verläuft und mich nicht überzeugt davon, dass er weiß, wo die Fährte verläuft. Also das war jetzt so mein größtes Aha-Erlebnis von den Dingen. Und bei Modul 4 war ich ja nur Zuschauer, weil da hatte ich irgendwie keinen Kopf mit meinen Hunden, nachdem ja sozusagen von 5 Hunden 5 Hunde ausgefallen waren. Aber es war für mich total spannend, weil ich natürlich jetzt viel mehr Zeit und Möglichkeiten hatte, ein bisschen zuzuschauen. Und nachdem ja alle an ähnlichen Baustellen laboriert haben, war das für mich eigentlich ein sehr lehrreiches Wochenende dann doch auch. Wie hast du die letzten zwei Module gesehen? Wie gesagt, ihr habt euch ja auch in einer Kleingruppe getroffen beim Modul 3 und jetzt dann live mit Jens.
Genau. Wie du gesagt hast, es waren von den Themen her eigentlich noch einmal die Modul 4 war Wiederholung von Modul 3, aber eben in der Praxis unter Anleitung ich habe es online gut gefunden. Natürlich nicht perfekt, natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben letztes Jahr, wo wir das Ganze gebucht haben. Aber hat gut funktioniert und noch einmal mit dem Jens im Rücken hat es umso mehr Spaß gemacht. Ich sage jetzt einmal so, die letzten beiden Module Revue passieren zu lassen, ist fast ein bisschen verfälscht, weil natürlich jetzt ganz automatisch die Erfahrungswerte des gesamten letzten Jahres mit einfließen. Wir haben ja letztes Jahr im Juli begonnen und wurden mehr oder minder sozusagen betreut jetzt bis durch die beiden letzten Module. Also wir haben ja gerade das letzte Wochenende sozusagen, wenn ihr einen Tag habt in der Praxis. Und ich bin irgendwie so stark ins Grübeln gekommen und so wie du eben sagst, dieses größte Verständnis, das ich denke, gewonnen zu haben, ist die Tatsache eben, dass man sich gerade am Anfang mit gewissen Details nicht aufhängen sollte, um in diesem Working Progress drin zu bleiben und kein Lernplateau zu erreichen, sondern stets in dieser steilen, ansteigenden Lernkurve drin zu bleiben. Auf der anderen Seite habe ich, denke ich, auch verstanden, dass man so eine Erkenntnis nur dann haben kann, wenn man zumindest bis zu einem gewissen Grad diese Ausbildung einmal durchlaufen hat, die natürlich wahrscheinlich beim ersten Hund immer Vielfaches länger dauert als bei allen anderen, die folgen. Das ist zumindest die Hoffnung, die ich, ich habe, dass der nächste Tracking-Hund nicht ganz so lang braucht, um ausgebildet zu werden.
Ja, aber ist das nicht eigentlich in jedem Hundesport so, dass man, wenn man das erste Mal macht, das erste Mal die Übungen kennenlernt, die einen Hundesport ausmachen, dass man sich erst Mittel und Wege erlernen muss, um zum Ziel zu kommen? Also wenn ich mir jetzt denke, wie ich das erste Mal Bringen versucht habe, einem meiner Hunde beizubringen, da hatte ich genau ein Werkzeug an der Hand. Wenn ich heute Bringen trainiere, habe ich ja nicht nur ein Werkzeug, sondern zig Werkzeuge an der Hand und habe ganz andere Zugänge zu dem, wie ich es aufbauen kann, wie ich in einzelnen Bereichen das unterschiedlich aufbauen kann oder den Hund in den Bereichen gezielt fördern kann, wo noch Schwachstellen vorhanden sind.
Ja, ganz bestimmt. Gar keine Frage. Eben, weil man einfach diesen gesamten Prozess schon mal durchlaufen hat. Ich habe mich aber auch dabei erwischt, weil man natürlich, falls dir, mir oder die Teilnehmer, die wir gehabt haben, waren ja durchaus alle sehr fortgeschritten in dem, was sie tun. Und trotzdem haben wir alle das Tracking irgendwie als große Challenge wahrgenommen, was ja auch einen großen Anreiz gehabt hat, sich dieser Challenge zu stellen. Ich wage zu behaupten, dass das Tracking für mich bisher eben sicher eins der schwersten Dinge überhaupt war, die ich mit dem Hund gemacht habe, weil es eben so komplett anders ist zu allen anderen Dingen. Also es ist zwar auch eine Nasenarbeit, aber es ist absolut anders wie Flächen- und Trümmersuchen. Es ist komplett anders wie Spürhundearbeit. Und unter Umständen habe ich mich deswegen so, ich möchte gar nicht so schwer reingefunden, aber brauche ich mehr Zeit, um das zu verstehen.
Was du ja auch angesprochen hast, wir haben vorher kurz beide schon gesagt, dass man sich zu sehr an den Details aufhängt oder an den Details bleibt. Was ich aber für mich mitgenommen habe, ist schon auch, dass eine Anzeige sauber sitzen sollte von einem Gegenstand, den der Hund über die Nase gefunden hat, bevor ich in die Fährtenarbeit gehe.
Genau.
Ja, weil also ich habe das beim Johanni ein bisschen verabsäumt und das erst im Nachhinein jetzt verbessert. Und also das würde ich jetzt, weil ich ja mit dem Jungen angefangen habe, eben definitiv so nicht machen. Also für mich muss die Anzeige aus dem Schnüffeln sitzen, bevor ich es auf den Track umlege. Ja, und das also nicht nur der Hund schafft es sich in ein, also ich habe jetzt sitzende Anzeige beim Jungen, der Hund schafft es sich in einen Sitz zu bringen, sondern da möchte ich auch tatsächlich, dass das Verhalten schon gut verdichtet ist und ich den Hund wirklich immer wieder anders verstärken kann. Also dass ich einfach sage, ich kann einmal von hinten klickern, ich rufe den Hund somit aus dem Track raus, ich kann ihn abrufen, ich kann vorne rein bestätigen, ich kann unangekündigt belohnen und. Also da muss für mich immer das auch das Herantreten bis zum Hund sollte auch schon in einem gewissen Maß gefestigt sein. Welche Phase ich dann beim Track selber bestätige, ob ich nur das Einnehmen der Position oder auch das Halten Position meiner Annäherung dann erst bestätige, ist ja dann wieder ganz andere Sache, aber für mich muss trotzdem die Anzeige sehr solide aufgebaut sein fürs Tracken.
Voll und ganz. Eva, was haltest du davon, wenn wir diese Kapitel, die wir bekommen haben im Progression Plan fürs Tracking, durchgehen, eben begonnen mit dem Anzeigetraining und pro Kapitel sozusagen von Indication on Articles bis hin zu alles variieren, ein paar Kommentare verlieren.
Ja, cool. Coole Idee. Dann haben wir ein bisschen an roten Faden durch die heutige Folge.
Genau. Und automatisch sozusagen die gesamte Ausbildung Revue Die Herangehensweise von den Schweden in vielen Arbeitsfeldern ist es ja sozusagen mit dem Wichtigsten bzw. mit dem Schwersten zu beginnen, so eben auch beim Hard Surface Tracking, das am harten Untergrund beginnt, aber, so wie wir es ja bemerkt haben, im weiteren Verlauf durchaus auch durch den Wald verlaufen kann. Begonnen hat es eben mit dem Anzeigetraining. Ich habe mich da ein bisschen durchgemogelt, weil ich habe die Ausbildung mit dem Ignaz gemacht, der ja verhältnismäßig eine lupenreine Anzeige zumindest schon gekonnt hat. Du hast ja mit den Hunden noch angefangen. Bin ich da richtig?
Genau. Also für mich war das gleich am Anfang ja ein bisschen schwierig, weil im ersten Modul bereits alle anderen eine solide Anzeige hatten. Jetzt ist für mich das erste Modul ein bisschen zu flott vorwärts gegangen, weil meine Hunde das einfach tatsächlich noch nicht hatten, was für mich im ersten Moment natürlich mega frustrierend war. Weil das war so, ja, wir fangen jetzt zum Tracken und zum Suchen an und meine Hunde haben einfach aus der Suche heraus die Anzeige noch nicht gemacht. Sie haben sie stationär gemacht, sie haben sie auf Sicht gut gemacht, sie haben sie auch gut verdichtet auf Dauer gehabt, aber eben aus dem Suchen kamen meine Hunde nicht in die Anzeige. Und das hat für mich so gleich einmal zum Start der ganzen Ausbildung für ein bisschen Frust gesorgt.
Okay.
Ich habe das jetzt auch im Vergleich zum Ilka seiner Ausbildung, der anfangs nicht viel Wert auf die Anzeige legt, also für mich auch ganz klar bei meinen Schülern umgestellt, also im Verein, wir bauen alle zuerst die solide Anzeige auf, bevor wir aufs Tracken gehen. Ich habe noch ein paar ältere Schüler, da haben wir angefangen mit, also schon wirklich tracken, ohne dass die Anzeige solide war, würde ich heute nicht mehr machen. Also das ist für mich wirklich etwas, was ich mir mitnehme, weil, warum? Der Hund kann sich für mich bei dem Verhalten, das er als erstes lernt und das er wirklich mit vielen Wiederholungen bestätigt hat und verstärkt hat, in die Anzeige retten, wenn er denn einen Gegenstand findet. Und je besser das ist, desto, das ist wie wenn ich bei einem Gedicht die letzte Zeile zuerst lerne. Da habe ich dann so eine hohe Wiederholungsrate drauf, dass mir das einfach viel leichter von den Lippen kommt.
Genau.
Und das Gleiche ist mit einer soliden Anzeige für mich.
Ich bringe immer dasselbe Beispiel.
Echt?
Aber es ist aber sehr gut. Es ist sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber es macht Sinn. Ich habe ja mit dem Ignaz allerdings damals die Anzeige auf Kong gemacht, vom Spürhundewesen, und bin da sehr, sehr schnell davon weggekommen. Vielleicht hätte der Hund das gut kompensieren können, aber mir ist es zu unklar gewesen, wo ich mit dem Ignaz auf dem Asphalt kleine Kongstückchen suchen wollte, eben in der Box drin, wo wir eigentlich jetzt auch automatisch schon in das nächste Kapitel übergehen, Expectation on Scented Surface, also die Erwartungshaltung auf das Geruchsfeld auf der Oberfläche, und wir da zum Teil auf den Parkplätzen trainiert haben, ist der Ignaz zum Teil dann sehr schnell auf ein Auto geswitcht und hat angefangen, die Karosserien, Radketten, Räder abzusuchen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich eine andere Geruchskomponente mit einbringen und bin deswegen mit meinem Hund auf die Metallgegenstände, auf Centmünzen oder kleine Beilagscheiben etc. und im weiteren Verlauf natürlich auch weitere kleine Gegenstände übergangen. Womit hast du das gemacht?
Ich habe tatsächlich mit Münzen begonnen, weil ich ja gar keine Kong-Vorerfahrung hatte. Und für mich war auch nicht ganz klar, warum ein Hund, der Kong-Kong-Geruch sucht, auf einmal Kong-Geruch mit Menschengeruch suchen soll. Also für mich war das, so wie das du letztendlich gemacht hast, viel klarer für den Hund, viel klarer differenziert. Weil gerade auf der Suchwand bei der Spürhunde arbeitet, hast du ja keinen menschlichen Geruch am Kong, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, weil man sozusagen ja den reinen Suchstoff haben wollen, der eigentlich nichts mit dem zu tun haben sollte, der versteckt oder ausgelegt hat. Und in der Fährte ja genau das Gegenteil. Also in der Fährte soll ja der Hund lernen, dass eben von dieser Person Gegenstände gefunden werden können, um am Fährtenverlauf zu bleiben. Oder das ist die Grundmotivation, die Grundidee.
Ja, und je nach Untergrund habe ich dann halt relativ zügig zu sehr kleinen Beilagscheiben umgeswitcht. Und ich sehe das auch jetzt immer wieder in den Projekten. Je größer die Gegenstände und je sauberer der Untergrund, desto mehr fangen die Hunde natürlich an, mit den Augen zu suchen und die Nase nicht mehr einzusetzen. Also auf Schotter kann man ruhig ein bisschen größere Gegenstände nehmen, aber wenn das so ein schöner, schwarzer, glatter Asphalt ist oder so Stahlbetongeschichten in den Parkhäusern, da ist es meistens schwierig, wenn man zu große Gegenstände wählt. Also da sind diese ganz kleinen Beilagscheiben schon Gold wert sozusagen.
Ja, voll. Bei uns ist es so weit gegangen, dass der Ignaz sogar, also wir haben ja immer wieder die Tipps bekommen, auch auf der Fährte nicht nur Fußabdrücke zu hinterlassen, sondern durchaus mehr Geruch auf den Boden zu kriegen, weil natürlich die Person, die eine Fährte oder die Person, die geht, deren Fährte wir ausarbeiten, die kann sich ja mal hinknien, die könnte mal ausrutschen, die kann plötzlich einfach auf den Boden spucken. Und der Ignaz hat mir manchmal eben diese Spucke sogar angezeigt am Boden. Das heißt, er hat irgendwie rasch generalisiert sozusagen, dass alles, was mehr als nur ein paar abgeriebene Schuhpartikel sind, sozusagen, lohnt es sich im Fall anzuzeigen.
Das war eine sehr
spannende Erfahrung für mich.
Ich finde das jetzt auch gerade sehr passend und sehr spannend zum Thema, weil ich erinnere mich jetzt an der Jacqueline und dein Experiment mit den Barfußgehen. Das hat für mich auch für diese zweite Stufe, für die Geruchsbox, den Reminder oder diese Geschichte aufgeworfen, dass ich sage, okay, ich werde diese Geruchsboxen jetzt auch beim jungen Hund mit unterschiedlichen Schuhen laufen, einmal mit den Händen angreifen, einmal auf den Knien rutschen sozusagen, einmal barfuß gehen, einmal mit Sandalen, mit Flipflops. Also, dass der Hund einfach tatsächlich unterschiedlichste Materialien meiner Bekleidung mit differenziert, meiner Schuhe mit differenziert, eben welche Körperschuppen er dann tatsächlich zur Verfügung hat, weil wie man bei euch beiden gesehen hat, macht das für den Hund tatsächlich einen Unterschied, weil, wenn ich das jetzt so sagen darf, beim Beli und auch beim Ignaz war es so, dass sie am Anfang überhaupt nichts mit eurer Barfußfährte anfangen konnten.
Genau, das heißt, wir haben das zwar letztes Jahr auch schon immer wieder gehabt, auch in diesem Jahr, wo es doch immer wieder mal wärmer war, dass wir mit Socken oder mit den Sandalen oder Crocs gegangen sind, aber offensichtlich viel zu selten. Und das war so spannend und so augenöffnend, weil eben das, was für uns so wirken würde, als ob es für den Hund jetzt viel klarer erscheint, war genau gegenteiliges der Fall. Und die Hunde haben sich irrsinnig geplagt, als wir plötzlich in Socken und barfuß ihnen eine Fährte vorbereitet hätten. Das war schon schräg.
Ja, das heißt aber für uns eigentlich, nachdem wir ja überhaupt keine Ahnung haben, welchen Geruch unsere Hunde verknüpfen, dass es in dem Fall auf keinen Fall die Hautschuppen eurer Füße gewesen sein können oder euer Schweiß von der Fußsohle, sondern dass es für den Hund ganz ein anderer Geruchscocktail gewesen sein muss, den sie da für sich mitverknüpft haben.
Absolut.
Ja, und
ich bin auch einmal mit nagelneuen Schuhen gegangen und bilde mir ein, dass das auch gewisse Challenge gewesen ist. Aber da habe ich zu schlecht dokumentiert, als dass ich das definieren könnte.
Ja, wird aber definitiv halt auch Sinn machen, das mit zu dokumentieren. Was habe ich an dem Tag angehabt? Mit welchen Schuhen bin ich gegangen? Weil es halt, so wie wir sehen, für den Hund definitiv einen riesigen Unterschied machen. Nur ganz kurz vielleicht, dass wir erklären, worum es sich bei diesen Sandboxes oder Geruchsboxen handelt. Das sind am Anfang einfach nur ausgetretene Felder mit 1 bis 3 Meter, später eben Dreiecke mit einem Abgang, die stark ausgetreten werden, und die finden sich mehrere Gegenstände drinnen, die der Hund eben sozusagen erstöbern soll. Und da geht es einfach um schnellen Erfolg im eigenen Geruchsfeld. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, lass mich ergänzen. Der Hund sozusagen soll lernen, dass diese Gegenstände eben nur im Geruchsfeld zu finden sind, und wir wollen ja eigentlich nicht, dass sie ins Stöbern kommen, sondern wirklich die Oberfläche abscannen, um diese zu... Aber das ist jetzt Wortklauberei, aber Stöbern ist ja quasi mit hoher, halbhoher Nase. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Die Idee mit diesem Aufbau ist einfach, dass der Hund verstehen lernt, sozusagen, dass durch das Auffinden dieser Gegenstände, die er ja nur in diesem kontaminierten Fußabdruck später auf der Fährte finden kann, er so seine Belohnung erlangt. Das heißt, über das Anzeigeverhalten seine Belohnung fordern kann. Und eben mit diesem Anzeigeverhalten haben wir ja schon angefangen. Das heißt, das ist die Komponente, die die Hunde schon kennen. Und der nächste Schritt in diesem Backchaining ist es eben, die Assoziation zu schaffen, dass diese Gegenstände im Geruchsfeld gefunden werden. Hast du da noch was zu ergänzen, Eva? Sonst würden wir zum nächsten Schritt übergehen.
Nein, wir können gerne weitergehen.
Denn aus diesen Boxen und Dreiecken und wie auch immer man sie schimpfen möchte, heraus kommen jetzt die ersten Fährten. Das heißt, da lernt der Hund, dass diese Geruchsbahn keineswegs eine lückenlose ist, sondern dass das eben Schritt für Schritt, manchmal mit kleineren Schritten, manchmal mit ganz normalen großen Schritten, manchmal mit Kontakt von Händen, Knien, was auch immer. Also ich bin manchmal ganz bewusst über kleine Böschungen auch runtergerutscht am Hintern, einfach um mal dieses Geruchsbild zu schaffen, wo die Hunde eben diese Fährtentechnik erlernt haben, über wenige Meter hinweg. Und das war bei uns damals, glaube ich, die erste Aufgabe vom ersten zum zweiten Modul, da die 50 Meter zu erfährten.
Ja, habe ich auch noch so in Erinnerung. Und da ist für mich ganz spannend, dass man da eigentlich von Beginn an achten sollte darauf, dass der Track nicht jedes Mal gerade losgeht. Und man fängt ja am Anfang mit diesem Dreieck an. Aus diesem Dreieck geht ein Bogen nach links oder rechts weg. Dass man da auch eben darauf achtet, den Hund immer wieder an unterschiedlichen Ecken dieses Dreiecks anzusetzen, dass eben für den Hund nicht das Bild entsteht. Es geht immer geradeaus los. Es ist immer geradeaus, dass eben der Hund wirklich in diesem Dreieck, und das haben wir ja jetzt auch im letzten Modul wieder ganz massiv gesehen, dass es wirklich darum geht, dass sich der Hund am Start einsucht und wirklich für sich diesen Track aufnimmt, diesen Geruch für sich differenziert von den umliegenden Gerüchen und von diesem starken Geruchsfeld, das wir da am Anfang legen, von diesem Dreieck mit viel, viel Geruch drinnen, in den Track reingeht.
Genau, genau. Und das ist etwas, wo wahrscheinlich viele Teams das zwischendurch immer wieder wiederholen sollten. Das heißt, diese Boxen und diese Dreiecke, denke ich, sind sowas wie die Ziegelwand beim Spürhund. Das ist etwas, das man später immer wieder wiederholen kann, auch um eben die Erwartungshaltung zu schaffen, dass man doch sofort mal einen Gegenstand finden kann und auch natürlich, dass es noch später diese Boxen in einer Fährte drinnen geben kann, also diese Geruchpoole in der Fährte.
Ja, da kommt für mich gleich wieder den Hinweis, den wir vom Jens jetzt erhalten haben am Wochenende, ist das, wie oft du die Basics trainierst und wie wenig du eigentlich dann auf Double Blind, also Double Blind machst du auch in Basics immer wieder, aber wie selten du eigentlich tatsächlich einen langen und wirklich anspruchsvoll, aber das Tracken an sich, also wenn er mal angefangen, der Hund zum Tracken und das Fährten und das lange Fährten ist meistens nur ein konditionelles Thema, aber spezielle Übergänge, Winkel, Verleitungen, unterschiedliche Ansatzpunkte, überhaupt einen Track finden, die Gegenstände nicht überlaufen und. Da gibt es so viele Basisgeschichten, die immer wieder wiederholt werden müssen, um eben auf langen Tracks auch schwierige Geländeteile oder schwierige Übergänge oder verwaschene Tracks gut ausarbeiten zu können.
Ich meine, das ist ja sozusagen dann der letzte Punkt im Plan, den wir uns jetzt noch zuarbeiten. Aber eben, was wir, um das kurz dazwischen einzuwerfen, was ja immer wieder faszinierend ist, ist die Zeitspanne, in denen dieses Pferden oder dieses Spürhundewesen oder worum es auch immer geht, die Zugriffshunde oder die normalen und Anführungsstrichen Dualhunde für den Polizeidienst ausgebildet werden können und wie lange wir uns doch damit eben im ersten Durchlauf mit dem ersten Hund, der diese neue Sparte mit uns ausprobieren muss, plagen. Und wenn man verstehen lernt, und das ist für mich auch immer wieder dieser Lichtblick, wenn man verstehen lernt, wie schnell doch all das funktionieren kann, dann macht es wirklich Sinn, sich durch diese Kapitel ratzefatz durchzuarbeiten, um dann hinterher zu variieren. Das, was du jetzt gerade alles angesprochen hast, das, wo wir uns jetzt kapitelweise durcharbeiten, in unterschiedlichsten Abläufen, Umgebungen, Erschwernissen, Witterungen, unterschiedlichsten Pferdenlegern etc. Ausprobieren. Aber gut, das war sozusagen die Tracking-Technik, die eigentlich sehr einfach zu erklären war. Das heißt, der Hund hat jetzt gelernt, aus den Boxen raus diese Gegenstände auf einer klassischen Fährte zu finden. Diese Fährten haben wir ja auch überwiegend auf Haut im Untergrund, aber auch auf Schotter gelegt. Und diese Fährten sind vor allem auch nie komplett linear, sondern immer ein bisschen in Bogerlen, in Schlangenlinien verlaufen. Denn die Turns, die Winkelarbeit sozusagen, war erst der nächste Schritt, den wir gemacht haben.
Flo, nur ganz kurz, weil du es jetzt gerade angesprochen hattest, wie schnell es eigentlich geht, würde ich nur gerne das, was uns der Jens eben gesagt hat, mit diesen 3 Monaten bei einer Stunde Training pro Tag, ist so bei Ihnen das Ziel, den Hund fertig zu haben im Detection, Tracking und Protection, oder?
Ja, je nachdem. Also ich weiß ja auch, dass sie zum Teil Hunde länger haben. Ich weiß aber von ganz vielen Hunden nicht, die sie haben und die sie durchaus eben in diesen Zeiten, in dieser Zeit ausbilden und dem Kunden vorbereiten und zusammenführen. Kommt natürlich darauf an, was der Hund alles erlernen muss oder soll.
Ja, also das Beispiel, das er mir genannt hat, war, glaube ich, die 3 Bereiche in 3 Monaten bei 1 Stunde Training am Tag. Wobei man da dazu sagen muss, das ist nicht wie von uns unser Familienhund oder den einen Hund, den wir uns genommen haben, um ihn auch zu behalten, der sich dann halt in manchen Bereichen besser eignet und in anderen vielleicht nicht ganz so gut. Also bei diesen 3 Monaten handelt es sich um einen Hund, der definitiv explizit für diese Arbeit ausgesucht wurde und der eben auch nicht ein 12 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen alter Welpe ist, sondern tatsächlich meistens ein 1- bis 3-jähriger Hund.
Genau. Eher jünger, 1 bis 2, aber, okay, aber das trifft. Also ich weiß zwar auch, dass sie zwischendurch immer wieder auch mehr Spielraum haben, aber es muss sich natürlich auch für den Preis, den die Hunde haben, für den Kunden sozusagen lohnen auf die Dauer der Dienstjahre, die der Hund dann noch machen kann. Ist eh klar, dass die Leute dann lieber einen jüngeren Hund hätten. Aber es braucht natürlich auch ein gewisses Minimumalter, um eben vernünftig an Test zu machen, wie gut der Hund drauf ist. Ist er physiologisch gesund und hat er die Motivationsbereiche, die man sucht, die Umweltsicherheit, die man braucht und eben das komplette Programm. Und da macht es natürlich Sinn, sich einen jährigen Hund auszusuchen, anstatt nur den Welpen von einem guten Züchter zu nehmen, weil da einfach viel zu viel Glücksspiel dahinter ist.
Jupp.
Genau.
Zu den Winkeln.
Die Winkel. Ja, bei den Winkeln war eigentlich gar nicht viel Neues. Also die Winkel waren dann einfach noch enger gebogene Fährten. Und in Wahrheit, wenn man den Schritt-für-Schritt-Aufbau kennt und versteht und mit sich selbst streng genug ist und diesen durchzieht, dann wäre das auch gar kein Problem. Ich denke, ich habe mich immer wieder daran ertappt, dass ich einfach zu schnell zu viel möchte. Und eigentlich muss man sich selber auf die Finger hauen, weil warum macht man nicht eben die 180 Fährten, die jedes Mal 1 Grad weiter nach links oder weiter nach rechts gehen und macht halt nur 5 Fährten und eine ist geradeaus und eine ist im 45-Grad Winkel weg und die nächste im 90-Grad Winkel und die nächste, wie geht's weiter, mit 125 oder 135 Grad. Wie ist es dir dabei gegangen? Hast du auch so drüber gehasst wie ich?
Ja, ich finde gerade die Winkel ganz spannend. Man ist so, für einen selber sind Winkel immer so 90 Grad. Also 90 Grad oder eben schon sogar spitze Winkel. Auch ich habe diese Tendenz gehabt, diese ersten 90 Grad so ein bisschen so zu überspringen. Für mich war das alles, habe ich einen Bogen, mal einen Bogen gemacht. Aber dass ein Winkel tatsächlich ein Winkel ist und kein Bogen, ja, man hat auch für mich wieder ganz spannend gesehen, jetzt bei dem Modul, wo man diese U-Bögen gemacht haben, ja, dass das nochmal was anderes ist als der Winkel tatsächlich, ja. Und ich glaube, wir haben in unseren Köpfen ist beim Winkel einfach, oder zumindest in meinem, setzt sich bei einem Winkel immer diese 90 Grad total fest. Und das ist halt einfach nicht Winkelarbeit, sondern das ist einer der möglichen Winkel.
Ja, einer von 100.000. Denkst du nicht auch, dass wir da ein bisschen Sport geschädigt sind? Also nicht, weil wir das selber gemacht haben, sondern weil wir wissen, dass es im Sport so ist. Das, was wir jetzt mit dem Jens gemacht haben, ist ja einfach eigentlich ein taktisches Fährten, ein Fährten nach einer vermissten Person oder nach einer gesuchten Person, die man dingfest machen möchte. Und er hat ja immer gesagt, Menschen bewegen sich nicht so und sucht euch Leute, die mit Hunden nichts am Hut haben, weil ihr Hundeleute geht eure Fährten auf eine ganz eigene Art und Weise und die hat nichts mit der realen Fährte zu tun. So wahrscheinlich auch natürlich nicht unsere Spitzen- und 90-Grad-Winkel.
Ja, ich meine, es heißt zwar auch in der Fährtenprüfungsordnung, ja, stumpfer Winkel, 90-Grad-Winkel, spitzer Winkel, aber man hat einfach, wenn ich jetzt zu dir sage, stumpfer Winkel, man hat einfach so ein bisschen ein Bild im Kopf. Und wenn du jetzt einem Nicht-Hundemenschen aber ansagen würdest, du geh mal 50 bis 70 Schritte irgendwo geradeaus und dann schaust, dass irgendwo ein Rechtsabbieger mitten durch den Wald durchfindest und am besten schaust, dass über links dann dort wieder rauskommst, wird das sicher anders ausschauen als von einem, der tatsächlich vielleicht sogar Fährtenleger ist, ja, oder in der Mentrailing-Ausbildung ist, dann wird sowas einfach, dann biegt man so ab, im Sinne des Hundes. Für mich war das so lustig, das Beispiel, nein, die Brombeeren bin ich da nicht reingestiegen. Von der Jacqueline, wie sie für dich den Dreck gelegt hat. Ja, und wir diskutieren das ja auch bei den Rettungshunden immer, ja. Wenn ich jetzt eine Person bin, die eben, sagen wir beispielsweise Suizidgedanken hat, ja, dann werde ich mich nicht mitten auf dem Weg aufhalten. Dann kann es schon sein, dass ich mich mitten durch das Brombeergestrüpp durchwälze, ja. Und natürlich ist das für unsere Hunde nicht angenehm, aber man sollte ihnen schon in gewisser Art und Weise sagen, dass sie zumindest versuchen sollten, uns anzuzeigen, auch wenn sie selber vielleicht gar nicht mehr durchkommen, dass der Geruch in diese Richtung geht. Und dann können wir taktischerweise ja weiter überlegen, wo wir den Hund in der Folge noch einmal neu ansetzen, um die Fährte wieder andernfalls andernorts aufzunehmen oder mit einem dementsprechenden Werkzeuggerät anrücken, um dort voranzukommen. Ne?
Genau. Ich glaube, manchmal eben, es passiert uns einfach oft, dass wir es bewusst zu schwer machen wollen, was völlig fernab von jeglicher Realität ist und manchmal einfach viel zu einfach gestalten wollen, was dann unter Umständen genauso in die Hose geht, weil wie oft passiert es dann, dass man sich überlegt, jetzt machen wir noch was Einfaches und das gestaltet sich als die längste Übung des gesamten Tages.
Oh ja, wir machen zum Schluss noch was Leichtes. Das geht garantiert immer schief.
Ja, absolut. Absolut. Also so viel zu den Turns. Die Turns waren ja eben Bogen bis hin zu Winkeln, eigentlich an alle möglichen Richtungen und eben auch sozusagen in die Ausgangsrichtung Retour. Das heißt einfach 180 Grad Bogen oder Bögen und ganz zum Schluss sozusagen eigentlich fast wie eine Spirale, wo sich sozusagen der Fährtenverlauf noch hinter den Ausgangspunkt zurückgeschlängelt hat. Das waren ja auch ganz spannende Ideen, die wir da haben, erarbeiten.
Ist auch was wir bei unserem Überlebenstraining dienstlich machen. Wie kannst du für den Hund sozusagen Verleitungen legen, dass es sich schwerer tut, deinen Track zu verfolgen? Und das sind eben gerade solche unnatürlichen Winkel definitiv im Gespräch, ne? Dass man wirklich in Schneckenform irgendwo hingeht, eben dass sich deine eigenen Wege öfters kreuzen, dass es dem Hund wirklich schwer fällt, an der frischesten Spur dran zu bleiben.
Genau, solche Wiedergänger. Und tatsächlich gibt es das auch in jagdlichen Pferden oder in der Schweißhundearbeit, die auch in der Prüfungsordnung vorkommen. Das heißt, da gibt es vom Pferdenleger bewusst gelegte Wiedergänger. Das heißt, man geht der Fährte und dann in einem Kreis weg sozusagen, kommt wieder auf die eigene Fährte drauf und geht dann in eine andere Richtung weiter. Salopp formuliert.
Das sind okay.
Spannende Sachen.
Ja,
hört sich eigentlich auch in die Rettung von der Sache.
Ja, absolut. Absolut. Nächster Punkt.
Nächster Punkt waren Oberflächenübergänge, Surface Transition. Und das war auch ganz spannend, denn wir haben zwar auch die ersten paar Übungen immer wieder mal auf Gras und auf weichem Untergrund gemacht, auf vegetativen Untergrund gemacht, aber eben überwiegend das Ganze in einem 80-20-Verhältnis behalten, so 80% harter Untergrund, Asphalt, Beton etc. hin zu weichem Untergrund 20%. Und das, was für mich dann immer wieder ganz witzig war, ist ja tatsächlich die Fährtentechnik zu meinen Schulden vom Ignaz plötzlich auf dem weichen Untergrund auch ganz andere war. Die hat ihn zwar irgendwie auch zum Erfolg geführt, immer wieder, gerade beim dritten Modul, wo wir die Fremdfährten gelegt bekommen haben von den Kindern von Chris, aber viel, viel schlampiger gearbeitet hat. Und dass das eben nicht das Gleiche ist. Das heißt, es ist halt keine Ahnung, womit man das sonst vergleichen könnte, aber man kann halt mit einem, man kann mit einem Eislaufschuh zwar am Eis gut laufen, man muss dann aber mit dem Eislaufschuh über einen normalen Untergrund normal drüber gehen und kann sich nicht vorstellen, dass man da halt, wie mit einem Rollschuh dann weiter gleiten kann. Und vielleicht ist das ein sehr schlechtes, aber doch ein sehr bildhaftes Beispiel von dem, wie der Hund mit seiner Nase von dem einen auf den anderen Untergrund kommt und sich halt ganz anders einarbeiten muss. Das hat mich zwar immer wieder zum Stolpern gebracht, glaube ich, aber gerade jetzt im letzten Modul durch die Tipps auch vom Jens haben wir das, denke ich, ganz gut hinbekommen, dass die Hunde ihre Untergrundwechsel gut erarbeiten können.
Ja, ich finde das gerade mit den Untergrundwechseln ein super spannendes Thema, weil natürlich auch das Geruchsbild sich ja sofort verändert, wenn ich einen Boden habe, der verletzt werden kann. Weil wie gesagt, auf einem Asphaltboden verändert sich der Boden an sich ja tatsächlich nicht wirklich viel. Aber sobald ich auf Schotter, auf Wiese, auf Waldboden trete, verändere ich ja die komplette Struktur meines Untergrundes. Und das erscheint für den Hund ja tatsächlich wieder als ein völlig anderes Geruchsbild. Und er muss den eigentlichen Track, die eigentliche Fährte von ganz, ganz vielen anderen Gerüchen differenzieren. Auf dem Asphalt hat er auch, da hast du halt mehr Reifenabrieb von vorbeifahrenden Autos, da hast du sicher mehr Müll am Boden von weggeworfenen Kaugummis bis Zigarettenstummeln etc. Aber eben der Boden an sich ist nicht so geruchsintensiv. Wo ich mir jetzt an feuchten Waldboden vorstelle, wenn du da mit schweren Stiefeln drüber marschierst, die kleinen Tierchen, die sterben, das verwesende Gras, das du abgetreten hast oder das Moos, das beschädigt wurde beim Draufsteigen und. Also da bildet sich ja ganz ein anderer Geruchspool, was es den Hunden in vielen Bereichen vielleicht leichter macht, sie aber nicht so intensiv schnüffeln lässt. Und zusätzlich ist für mich auch nach wie vor sehr markant, welche Erfahrungen verbinden Hunde mit welchen Untergründen. Insbesondere dann, wenn das Hunde sind, die nicht von Anfang an in der Fährte ausgebildet wurden, sondern wie zum Beispiel bei dir mit dem Ignaz vorher in der Fläche trainiert wurden. Oder ich habe ein Beispiel bei mir bei den Kunden mit Dummy-Training. Wir hatten echt Schwierigkeiten mit dem Flat-Coated, dass der im Wiesenbereich trackt und nicht anfängt, auf einmal Dummies zu suchen. Dass er da im Tracken drinnen bleibt. Und wir haben uns da echt ganz, ganz langsam erst an so Wiesenübergänge über eben kleine Grünstreifen, die wirklich abgemäht waren, weil sobald es hoch war, ging es gar nicht, ja, abgemähte Grünstreifen, Verkehrsinseln und solche Sachen langsam hingearbeitet zu weicheren Untergründen und eben zum Tracken auf diesen Untergründen.
Und eben, der Hund, wie du beschrieben hast, der arbeitet sich da einfach in ein plötzlich komplett anderes Geruchsbild rein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Hund, der gelernt hat, das, ein geringes Geruchsbild kennenzulernen und diesem nachzugehen, dass der bis zu einem gewissen Grad überwältigt wird, sozusagen, wenn er eben auf benannten oder besagten feuchten Waldboden ankommt und von dort aus weitersuchen muss. Das kann schon ein ziemlicher Flash sein, denke ich, für einen Hund. Und auch der Ignaz, wobei der Jens zu mir gesagt hat, das hat nichts mit der Flächensuche zu tun, sondern einfach anhand dessen, dass ich den Hund scheiße trainiert habe oder mich selber schwer im Griff habe. Genau, so kann man es auch sagen. Das ist natürlich viel schöner, wenn man so sagt. Und das war für mich aber auch so, also das war wirklich der Punkt, das war vielleicht der eine Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, zum Glück war jetzt der Jens da und hat das so mit uns besprochen oder so mitgeben können, weil das waren natürlich die Dinge, die im Online-Training auf der Strecke geblieben sind, diese in der Situation Feedbacks. Und ja, da waren die Surface Transitions sicher vielleicht kein Knackpunkt, aber eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, die eben auch zum Hard-Surface-Tracking dazu kann.
Ja, aber zieh den Vergleich zur Rettungshundearbeit und ich habe es jetzt erst wieder gesehen beim gestrigen Training, wie sehr Hunde in Bildern mitlernen, ja, und wie sehr für die Hunde das große Ganze dazugehört. Erinnere dich, wie oft du im Wald stehst und den Hund eine Anzeigeübung in einen Weg hinein machen lässt und nicht ins Gelände. Wie oft passiert es aus Bequemlichkeit von Helfer und Hundeführer, dass die Anzeigeübung geradeaus einen Weg entlang funktioniert? Und dann soll der Hund in einer Suche plötzlich einen Weg queren, weil auf der anderen Seite das Opfer ist und schafft diesen Übergang nicht, weil das für den Hund ein Bild ist, das er so nicht kennt, weil er gelernt hat, Wege muss er entlanglaufen. Und dann passiert es oft, dass die Hunde aus dem Wald rausbrechen, links oder rechts abbiegen, aber nicht auf die Idee kommen, diesen Weg zu kreuzen, wenn sie nicht gerade tatsächlich ein starkes Geruchspool kriegen, weil das für sie im Kopf so verankert ist, entlang eines Weges. Und ich habe gestern war total lustig, ich habe einen Workshop gemacht zum Thema Nosework und gescheiterweise kann keiner meiner Hunde dieses Nosework, wie es im amerikanischen oder im britischen Kennel Club gemacht wird mit diesen ätherischen Ölen. Und die hat das genannt Scent Drills. Also wie ich so Drills machen kann, die nicht dem Standard entsprechen. Und beim ersten war einfach nur, den Hund einmal gegen den Wind zu schicken. Also ganz einfach, Geruch ist vorher ausgebracht, man schickt den Hund, sodass der Hund gut das in die Nase kriegt als erste Übung. Kein Thema, weil auf das achtet man ja im Rettungshundetraining anfangs auch. Die zweite Übung war, von einem Punkt zu schicken und der Geruch kam von der Seite sozusagen. Ja, das heißt, der Hund musste von der Richtung, in der er unterwegs war, in eine Richtung abbiegen. War schon spannender bei manchen Hunden, mit denen wir das gemacht haben. Punkt 3 war, Hunde, die gelernt hatten, so wie du sagst, der Ignaz hat das mit einem Auto verknüpft, die Kong-Suche, oder mit einer Wand verknüpft. Oder unsere Hunde verknüpfen das immer mit Asphalt und denken gar nicht drüber nach, auf die Wiese beim Pferden zu wechseln, war die Versteckperson mitten auf einer freien Fläche. Und für mich war das ein totales Aha-Erlebnis, dass mein Hund beinhart zweimal an dieser Person vorbeigelaufen ist und die Waldränder um diese Wiese abgesucht hat. Und es war so, hä? Und ich habe gedacht, okay, irgendwas hat es da, habe aber für mich nicht fertig, weil beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, da ist sonst nichts, ich zeige halt diese Person jetzt an. Eine Anzeige auf die Person auf der freien Fläche war aber kein Thema. Nur Suche hatte er definitiv nicht mit Suche, Anzeige, freie Fläche verknüpft. Warum auch immer, dürfte ich einfach lang nicht trainiert haben, so in die Richtung, dass er auf eine freie Fläche hinaus muss. Und es war ja auch nicht, er kam aus dem Wald und auf der freien Fläche war das Opfer, sondern ich habe ihn tatsächlich auf einer freien Fläche in Richtung eines Waldstückes angesetzt und von der rechten Seite kam der Wind von dieser Person. Und das war für ihn noch dazu zu dem Bild freie Fläche Person. Sie schickt mich Richtung Wald, so überhaupt nicht passend in diesem Szenario. Und dritte Geschichte war dann noch ein Hochopfer, auch auf einer freien Fläche, so eine Art Gartenhütte, das Hochopfer, und da hast du auch schön gesehen, also das war zum Beispiel gar kein Thema, das auch im freien Gelände auszuarbeiten, aber die liegende Person freie Fläche war sehr spannend, vor allem nachdem ich in Richtung Wald angesetzt habe und nicht in Richtung dieser Person, sodass es wirklich aus einer Suche heraus war, war er total verwirrt über dieses, ist das jetzt Teil oder ist es nicht Teil der Übung? Und das macht es für mich so unglaublich spannend, dass eben unsere Hunde einfach in Bildern lernen und auch diese Surface-Übergänge als Bild trainiert werden müssen.
Mhm. Voll und ganz, ja. Und ich denke, da sind wir oft viel zu großschrittig. Und in Wahrheit würde uns das Kleinschrittige nicht wehtun. Das kann man noch so gut verstehen, aber ich glaube, das muss man doch wirklich... Da muss man echt gut sein, dass man das von Anfang an macht oder einfach schmerzvoll draufkommen, dass es einfach nur so funktionieren kann.
Ja, absolut. Vor allem, man muss ja keinen 80-Meter-Track machen, wenn ich an Übergängen arbeite. Ich kann ja statt dem 80-Meter-Track 10 Tracks mit 8 Metern machen, die eben genau diese Schwierigkeit des Übergangs beinhalten und wo ich tatsächlich sage, okay, ich mache sie in unterschiedlichen Winkeln, ich mache sie von hart auf weich, von weich auf hart, ich mache sie im 45-Grad-Winkel, ich mache sie zum Beispiel gerade auf den neuen Untergrund und dann im 90 Grad entlang des neuen Untergrundes, also da kann man ja total flexibel sein und dann brauche ich keine 80 Meter Fährte, sondern dann reichen theoretisch 105 Meter Fährten aus, ja? Surface-Übergänge nicht immer gerade sind und das allein bietet mir so viel kleinschrittige Möglichkeiten, sie zu trainieren, dass ich mich da Wochen aufhalten könnte.
Was ich da noch eben erwähnen wollte, war ja auch so eine kleine Quintessenz, die der Jens gemacht hat, viel, viel mehr Technikarbeit zu machen, viel, viel mehr Technik-Tracking zu betreiben, als wie immer nur, ist eh wie in der Rettungsanarbeit, viel mehr kleinere Schlüsselsequenzen zu trainieren und nicht nur immer den Hund in die Suche schicken. Weil das ist eh das Einfachste. Sondern mehrere kleine Übungen zu machen, unterschiedliche Untergründe, unterschiedliche Winkel, Verleitungen, Surface Transition. Und dann eben, das, was da jetzt in der Tabelle als nächstes gekommen ist, im Kapitel des Progression Plan Tracking, die Fremdfährten. Und was ich ganz witzig gefunden habe im Verlauf dieser Ausbildung, beziehungsweise rückblickend betrachtet, ganz witzig finde, eigentlich hätte es jetzt einfach werden sollen. Das heißt, ab den Fremdpferden hätte es einfach werden sollen. Warum? Weil idealerweise hätten wir sozusagen bis zu diesen Fremdpferden den Hund so weit gebracht, dass einfach der Hund alleine solide, selbstständig, nachhaltig und konsequent fährtet, ohne dass er sich zu sehr auf uns verlässt, ohne dass wir zu viel einschneiden müssen und so weiter und so fort. Und mir ist es aber so gegangen, dass ich natürlich ungewollt, unbewusst den Hund stark beeinflusst habe, stark manipuliert habe, weil ich den Fährtenverlauf bis zu diesem Punkt immer gekannt habe und plötzlich bei den Fremdpferden natürlich nie wie ein Ackerbatzel gefühlt habe zum Teil, weil ich mich plötzlich wirklich komplett auf den Hund verlassen musste, eben in dieser sehr, sehr eigenartigen Sparte des Suchens. Und zum Glück hat es eigentlich sehr gut funktioniert, damals im Wald, beim dritten Modul. Und ich bin dann aber doch nochmal ein paar Mal auf die Nase gefallen, weil wir uns auf dem Asphalt, auf dem harten Untergrund wieder viel, viel schwerer getan haben. Wie ist es dir dabei gegangen?
Also für mich war auch beim dritten Modul ja das erste Mal, Fremdfährte zu gehen. Und es war so, es kann nicht funktionieren, mein Hund machte die eigenen noch nicht auf große Distanz, sondern wie soll das gehen? Und tatsächlich, wenn die Hunde sich am Start, und da sind wir wieder zurück beim Startritual, am Start gut einsuchen, sich für diesen Track entscheiden, ist dem Hund vollkommen egal, ob es sich um die eigene oder eine Fremdfährte handelt. Also das war für mich eine total spannende Erkenntnis. Und natürlich, also wenn man es selber schafft, sich entweder seine eigenen Fährten gut zu dokumentieren und mitzuzeichnen oder sich gut merkt, ist das schon mal so eins, okay, jetzt muss mir der Hund zeigen, wo die Fährte verläuft. Und man muss wirklich, der Hund muss mich überzeugen, und das ist für mich auch wieder sowas, was ich mitgenommen habe, dass er jetzt auf dieser Fährte ist und auf diese Fährte auch hält. Was ich selber so für mich ein bisschen wegkommen muss und auch bei meinen Schülern ein bisschen wegkommen muss, weil da haben wir am Anfang, ja, und der Hund, und da sind wir bei Multiklicks natürlich, ja, der Hund muss ja jeden Gegenstand finden und ich muss ihn halt bremsen, wenn er den Gegenstand nicht gefunden hat. Und tatsächlich, wenn der Hund die Chance auf eine Belohnung sich entgehen lässt, ja, dann ist das so. Ja, und wenn er trotzdem am Track ist, dann kann ich ihn ganz normal rausrufen und sagen, okay, hey, du hast deine Sache gut gemacht, aber die Belohnung, die du gekriegt hättest, wenn du die Gegenstände auf der Fährte gefunden hättest, die gibt es halt jetzt nicht. Sondern entweder ist es nur verbales Lob oder ich sage, okay, fürs Fährten gibt es halt den trockenen Keks noch, weil du dich zurückrufen hast lassen oder auf der Fährte ablegen hast lassen, was auch immer. Aber es gibt natürlich nicht die gleichwertige Belohnung wie für den gefundenen Gegenstand auf der Fährte. Und das hat es bei den Fremdfährten, vor allem, wenn man dann beim Gehen gemerkt hat, oh nein, da liegt noch einer, oh, den hat auch übersehen, oh. Ja, also das war so, ja. Und beim eigenen, so wie du sagst, beeinflusst dir unbewusst, indem du vielleicht langsamer wirst oder indem du zögerlicher wirst, kurz Druck. Und wie gesagt, unsere Hunde spüren ja minimalen Druck, den wir auf einer Leine ausüben. Ja. Und nur dieses drüber nachdenken, dass du jetzt die Faust ein bisschen zumachst, dass er den Gegenstand vielleicht noch kriegt, löst bei dem Hund ja schon eine Erwartungshaltung aus, wenn das regelmäßig passiert. Und da beeinflussen wir das Ganze ungemein. Ich habe es gestern, das war so lustig, weil wir genau das Gleiche auch in der Flächensuche hatten. Hundeführer läuft, Hund kriegt Geruch und Hundeführer wird langsamer. Und ich habe dem Hundeführer dann gesagt, geh weiter, halt dein Tempo dabei. Und der Hund war derart verwirrt, dass er den Geruch nicht fertig ausgearbeitet hat. Weil normalerweise, wenn der Hundeführer erkannt hat, dass der Hund Geruch gekriegt hat, der sofort stehen geblieben ist und dem Hund beim Ausarbeiten zugeschaut hat. Und der Hund hat sozusagen durch das Verlangsamen und Stehenbleiben des Hundeführers das Feedback bekommen, er ist richtig. Und da sind wir wieder bei dem, was wir in der Fährte gehabt haben. Wir wollen aber nicht, dass ich dem Hund das Feedback gebe, ja, wenn du jetzt glaubst, du bist richtig, dann sage ich dir auch noch, du bist richtig. Sondern der Hund soll uns überzeugen davon, dass er es gefunden hat. Weil ausgenommen von der Trainingssituation, wenn wir dann auf die Realeinsätze gehen, wissen wir ja nicht, ob er richtig ist. Und das ist eben bei der Fremdfährte erstmalig so der Fall.
Genau. Und da hast du ja schon jetzt direkt Bezug auch auf das nächste Kapitel genommen, nämlich das Aufnehmen und richtiges Auswählen der Richtung der Fährte. Also Aufnehmen der Fährte und in die richtige Richtung gehen. So. Und diese Übungen kenne ich auch noch aus der Scent Detection, wo sozusagen der Hund im Line-Up die korrekte Box finden muss, mit dem Zielstoff seine Anzeige macht, aber der Hundeführer im selben Tempo noch mindestens 6 Schritte weitergeht, noch bevor er sozusagen auf die Anzeige des Hundes reagiert. Und das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt eben beschrieben hast. Ja. Weil wir so viel kluge Hänse Handeln. Klughänse, das sind die Mätsel von Hänse. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
So viele kluge Hänse in unserem Training mit einbauen. Ungewollt und unbewusst, aber sie sind vorhanden und entsprechend natürlich unsicher wird sich plötzlich der Hund, wenn sein Hundeführer keine Ahnung hat. Um jetzt komplett das Thema wieder zu wechseln, das ist ja auch der Grund, warum bei mir die jungen Hundeführer in der Rettungshundearbeit, gerade gleich den ersten Witterungssuchen schon, nie wissen, wo die Leute in der Witterungssuche versteckt sind. Sondern die haben nur den Auftrag, mit ihrem Hund eine Strecke A nach B zu gehen und eigentlich nichts zu tun. Mhm. Um schon von Anfang an nicht den Hund lenken zu können.
Ja, absolut. Wir beeinflussen derart, aber wie gesagt, dieser kluge Hans-Effekt ist eben allseits bekannt, dass, wie gesagt, nicht nur wir, sondern jeder, der über das Szenario Bescheid weiß, den Hund in einer gewissen Art und Weise beeinflusst und unsere Hunde Meister darin sind, uns zu lesen und uns zu interpretieren. Ne?
Entsprechend lässig wäre es natürlich auch, ich nehme jetzt natürlich Bezug auf die Rettungshundearbeit wieder, oder auch im Spürhundewesen Prüfungen zu haben, wo keiner der Anwesenden, weder Prüfer noch zu prüfendes Team, die genaue Ahnung haben, ob, wo und wie viele versteckt sind, weil die ist es sicher selber auch schon vergangen, wer in einer Sporthunde- oder in einer Sportrettungshundeprüfung ein bisschen ein Auge auf den Prüfer hat und bemerkt, wann dieser Prüfer stehen bleibt und den Kulli-Knopf drückt, weiß, dass der Hund jetzt in einer Umgebung sein kann, wo er bald jemanden finden wird. Und das sind eben auch Sachen, die man vermeiden könnte, wenn natürlich in einer Prüfung keiner präsent ist, der weiß, wo die Personen sind.
Ja, absolut, gebe ich dir zu 100% recht. Wobei es auch sehr gute Richter und Prüfungsleiter gibt, die
Ohne Zweifel.
Schon manche in die Irre geleitet haben.
Klar, aber so gut auch der Prüfer sein kann, manchmal passiert es so ungewollt. So wie uns mit den Hunden im Training. Und solche Sachen könnten sich natürlich vermeiden lassen.
Absolut.
Aber das ist sehr spannend, weil solange es natürlich nicht in offiziellen Prüfungsordnungen gibt, solange können wir es selbst bei uns im Training integrieren. Aber Lass uns doch zurück zum Tracking kommen.
Ja, wir haben jetzt angesprochen die Themen Aufnehmen der Fährte. Das war für mich auch total spannend, weil das sind ja schon diese Teile, die man ganz am Anfang beim Triangle und beim Abgang ein bisschen mitmachen, dass wir eben immer aus unterschiedlichen Richtungen den Hund in dieses Dreieck schicken und ansuchen lassen. Und beim Ansetzen jetzt war man ja dann, ich glaube, zuerst 45 Grad, oder? Dann 80 Grad, 120 Grad und dann sozusagen genau gegengleich zur Fährte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das war total spannend auch zum Sehen, wie viele Vorerfahrungen die Hunde mitgebracht haben und oft einfach einmal nur drauf losgeschossen sind, bis sie gemerkt haben, Geruch nimmt ab, irgendwie kann ich nicht richtig sein. Und dass es doch auch Hunde gibt, die auch recht selbstsicher in die falsche Richtung losmarschieren. Mhm. Also für
uns immer falsch. Das positive Beispiel von der Ruth und ihrem Mali im Kopf, das war so perfekt, das Video, wo sie ihn wirklich 180 Grad in die falsche Richtung angesetzt hat. Der Hund nagt auf den Boden, dreht sich um und geht korrekt in die richtige Richtung.
Ja.
Das war so das Musterbeispiel. Sieht man eh auch im Video, das auf der Facebook-Seite vom SWDI gepostet worden ist. Ein langes Video war.
Ich habe es noch gar nicht gesehen. Also der Hund von der Ruth ist für mich auch so sehr faszinierend, weil der so geradlinig trackt, weil der wirklich ganz wenig Abweichungen von der Ideallinie, wie wir sie uns jetzt beim Sportpferdenhund vorstellen, hat. Also der arbeitet sehr eng mit der Nase, wo ich mir jetzt, wenn ich mir den Spaniel von der Gabi vorstelle, oder auch der Ignaz hat ja ein sehr großes Spiel oft, mit diesem in die Schrittsiegel reintreten, was ja nicht verkehrt ist, aber von der Effizienz her finde ich der Routine und von der Optik, das ist einfach für mich so dieses wie auf Schiene fahren. Schön zum Anschauen einfach.
Voll. Absolut. Die machen es echt gut.
Und energiesparend.
Was zu dem Punkt noch dazu gehört, war ja auch nicht nur, dass wir den Hund aus dem alternativen Winkel sozusagen auf die Fährte ansetzen, sondern dass wir, hoppala, das ist eigentlich der nächste Schritt, dass wir die Fährte gesucht haben. Jetzt sehe ich es auch. Okay, schon der nächste Schritt, gehört gar nicht dazu. Wolltest du beim Pickup and Determining Direction noch was dazu sagen?
Nein, alles gut.
Dann zum Searching for Track, die Fährte suchen. Und das ist ja irgendwo auch so ein bisschen ein Mysterium für mich gewesen, weil in Wahrheit auf die Art und Weise, wie wir es jetzt bisher gelernt haben, sozusagen der Hund einfach die nächste Fährte aufnehmen wird und hoffentlich in die korrekte Richtung ausarbeiten wird, die in sein Geruchsbild passt. Das heißt, ist es ein Hund, der Bären oder Wölfe fährten soll, dann wird er sozusagen menschliche Fährten ignorieren. Wenn es aber ein Rettungshund sein soll oder Personenspürhund, zum Beispiel von der Polizei, und der Hund auf diese Art und Weise ausgebildet worden ist, dann wird er die allererste Fährte verwenden, die eben in sein Geruchsbild passt. Abseits davon, dass diese Übungen eigentlich echt gut funktioniert haben, ist es schon eine echte schräge Sache, die mir als Mensch ohne Fähigkeiten, diese Geruchswelt einzutauchen und die nicht nachvollziehen zu können, die mir da echt komisch vorkommt zum Teil.
Ja, vor allem, wenn ich das jetzt betrachte im Hinblick auf stark, also wenn man jetzt sagt, wir machen diese Personenspürhunde oder eben unsere Tracker in einem urbanen Gelände, dass das ja total schwierig ist, aufgrund der Masse an Gerüchen, ja, und dass der Hund wirklich sagt, okay, wo kriege ich noch einen Track und wo habe ich nicht nur Restgeruchspartikel, weil wenn ich mir jetzt eine Innenstadt hernehme, auch wenn sie nicht sehr belebt war jetzt während Corona-Zeiten, hast du ja trotzdem überall menschliche Geruchspartikel, die verschwinden ja nicht einfach. Und da ist ja viel Bewegung, da ist viel Masse da und dann habe ich einen frischen Track, der drüber läuft. Das heißt, für mich müssen ja Hunde nicht nur den einzelnen menschlichen Geruch daraus filtern, sondern tatsächlich sagen, okay, ich habe zwar hier viele menschliche Gerüche, aber einen in einer besonderen Intensität und einen, der es mir noch möglich macht, ihn auf eine gewisse Art und Weise streckentechnisch zu verfolgen. Und das macht es wirklich spannend.
Das macht es spannend und sau schwer. Jens hat uns ja quasi ganz zum Schluss erzählt, was aus ihrer Erfahrung noch möglich ist. Und da sind sozusagen die Fährten im urbanen Setting und auf harten Untergrund. Oder eigentlich hat es ja gar nicht mit dem Untergrund zu tun. Erstmal, die Fährten im urbanen, hochfrequentierten Setting, ohne wirklich zu wissen, ohne wirklich einen Anhaltspunkt zu haben, sehr gering, aber realistisch, wenn eine Fährte maximal 20 Minuten alt ist.
Ja.
Und ich habe dabei noch viel zu wenig Einblick, aber ich denke, es gibt ja viele Ausbildungsstätten, Trainer oder Gruppierungen sozusagen, die denken oder vielleicht wirklich können, dass sie ältere Fährten und Spuren ausarbeiten können. Aber ich finde es hochinteressant, dass ich bin gespannt, wie weit der Chris kommt mit seiner neuen Aufgabe.
Ja.
Und die wird auch gerne mal mit anderen Leuten darüber diskutieren. Ich hoffe im Sommer jetzt beim hoffentlich endlich mit dem Modul mit dem Tobias, also bei dem Workshop mit dem Tobias Gustafsson Detection und Tracking, der ja eigentlich letztes Jahr im März stattfinden soll, findet ja heuer im Juli statt. Da kommen auch ein paar Leute von Mantrail-Fraktionen,
die auf ihren Job,
denke ich, auch irrsinnig gut machen.
Ja.
Und da freue ich mich schon sehr auf ein paar Gespräche mit denen.
Hat er da, also der Jens hat ja gesagt, er hat es bis jetzt noch nicht verlässlich und reproduzierbar erlebt, dass man eben die richtige Fährte aus einer Vielzahl von Fährten jedes Mal verlässlich rausfiltern kann. Und für mich war dieses Beispiel sehr prägend, dass er gesagt hat, wir haben 6 Geruchsspuren. Ich gebe dem Hund einen Geruchsträger, soll aus den 6 die richtige raus und verfolgen. Der Hund leistet diesen Job. Mhm. Danach gehe ich an den gleichen Start zurück, gebe ihm einen anderen Geruchsträger. Und er hat gemeint, es war, ich weiß jetzt nicht, ob kein Fall dabei, aber es ist dann passiert, dass die Hunde nicht diesen Geruchsträger verfolgt haben, sondern wieder auf den Track gingen, der ihnen vorher Erfolg versprochen hat, für den sie zuvor belohnt wurden und nicht auf den der Geruchsträger angesagt hatte.
Ja.
Also das war ein sehr bezeichnendes Beispiel und deswegen bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe mich ja fürs Fährten entschieden, weil Mantrailing mir selber vor allem nicht klar genug ist. Und ich das Fährten einfach als ergreifbarere Möglichkeit empfunden habe und immer noch empfinde. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, im Juli, ich bin ja auch dabei mit Hund, da die Mentrailer dabei sind, bin ich schon sehr gespannt auf einen regen Austausch.
Ich auch. Freue mich schon sehr drauf. Muss langsam mit dem Organisieren wieder anfangen.
Es findet ja bei euch am neuen Gelände statt, ne?
Ja, genau. Okay, das war Searching for the Track und last but not least, alles variieren. Und um das sozusagen geht es dann im fortführenden Training, beziehungsweise was ich dazu noch sagen möchte, und das war ja auch noch einmal sehr einprägsam, war etwas, das wir am Abendtisch zum Abendessen noch besprochen haben mit dem Jens. Ich weiß nicht, ob du da am gleichen Tisch gesessen bist, wir waren ja immer nur zu viert. Und zwar hat er das Beispiel gegeben, sozusagen einfach die grundsätzliche Herangehensweise für die Ausbildung von Hunden, das Erarbeiten von Zielen etc. Denn diese Ausbildung, die wir jetzt gemacht haben, die hat ja eigentlich kein spezifisches Ziel gehabt, bis auf jenes, dem Hund ein Fährten beizubringen, auf ihre Art und Weise über das tatsächliche Tracking. Mhm. Diese Module haben aber nicht inbegriffen sozusagen, dass dieser Hund jetzt die Prüfung XY von einer Polizeiausbildung oder von einer Rettungsausbildung oder von wem auch immer bestehen würde. Und wir haben uns dann eben Gedanken gemacht, oder der Jens hat uns erzählt, wie die schlaue Herangehensweise ist, um sozusagen sowas festzulegen. Und das war im Endeffekt sozusagen sich zu überlegen, in welcher Branche, in welcher Sparte ist man mit diesem Hund tätig und welche Fähigkeiten sozusagen, das ist die erste Säule, welche Fähigkeiten muss dieses Team imstande sein zu leisten. Das heißt, man muss sich überlegen, gut, der Hund muss auf Asphalt fährten können, der muss auf Schotter fährten können, der muss in der Stadt fährten können, und so weiter und so fort. Aber der müsste zum Beispiel nicht im Wald fährten können. Dann kann man das eigentlich schon abhaken. Und anhand all dieser Fähigkeiten, die das Team imstande sein sollte zu leisten, könnte man sich dann eine Prüfungsordnung überlegen, um all diese gelisteten Fähigkeiten zu überprüfen. Ja, also da gehört dann eben auch dazu, dass der Hund die Fährte für eine Distanz von bis zu x Kilometern verfolgen kann und, und. Der dritte Schritt, also nach dem Schritt 2 Prüfungsordnung, wäre der dritte Schritt, für diese Prüfungsordnung einen Progression Plan zu schreiben. Und der vierte und letzte Schritt wäre, einen optimalen Hund genau für diesen Aufgabenzweck zu selektieren. Jetzt haben wir es ja relativ einfach, denn wenn wir uns jetzt eine Prüfung aussuchen, dann stehen uns unterschiedliche Prüfungsordnungen zur Verfügung, ob das jetzt eine FH ist oder eine rettungsfähige Fährte. In Wahrheit habe ich einen Faden verloren, was ich sagen wollte. Aber das war mir jetzt mal wichtig loszuwerden, weil mir das so gut gefallen hat und weil das so logisch ist, diese Herangehensweise für die Ausarbeitung der eigenen Ziele zu finden. Und eben, wir haben ja in diesen vier Modulen kein eigentliches Ausbildungsziel gehabt, bis darauf, dass wir lernen, wie man den Hund das Fährten beibringen kann.
Ja, also
Richtung würdest du da weitergehen?
Na, ich war, glaube ich, nicht am gleichen Tisch, aber am Nachbartisch, und da war ja vor allem die Diskussion auch schon da, wie alt ist denn die Fährte, mit der ich später arbeiten will, weil du hast ja immer Train as you fight. Natürlich muss ich, wenn standardmäßig bei mir die Fährten zwischen 30 Minuten und einer Stunde alt sind, brauche ich keine 8 Stunden Fährten trainieren, weil sich einfach das Geruchsbild der Fährte ja auch dementsprechend ändert. Wenn ich aber Fährten immer zwischen 4 und 10 Stunden alt habe, dann muss ich genau diese Fährtenarten trainieren, was natürlich auch wieder dann zur Folge hat, dass der Trainingsaufwand ein anderer ist. Ich muss es vielleicht nicht trainieren für die Ausbildung der Basics, für wie läuft mein Hund einen Winkel, also das, was wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, aber dann tatsächlich spätestens der Verlauf der Fährte sollte dann schon ein gewisses Alter haben, und ich muss mir halt auch bewusst sein, je nachdem, wo diese Fährten verlaufen, dass ich dann dementsprechend verwaschenere Fährten habe, dass ich dementsprechende mehr Verleitungen auf diesen Fährten habe, dass ich dementsprechend vielleicht auch viele Fährtenabrisse habe und dass dann viel, viel mehr Fähigkeit auch vom Hundeführer dazugehört, als einfach eine Fährte zu laufen, die 2 Minuten vorher der Kollege gelaufen ist.
Also es ist beim Fährten einfach verdammt viel zu beachten.
Oh ja.
Aber es ist einfach noch mehr als bei allen anderen Sachen.
Ja, aber es macht einfach total Spaß. Und wenn man uns so ein bisschen bei der eigenen Nase nehmen würde, könnte man das ja tatsächlich im Alltag weit öfter integrieren, als wir es tatsächlich tun. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht auf eine Stunde pro Hund kommen, weil ich habe selber 5 Hunde. Davon jetzt, wie gesagt, meine meine Oldies, die einfach tatsächlich viel Betreuung im Moment bedürfen, vor allem der Älteste, also dem geht es gar nicht gut. Dementsprechend würde ich diese Stunde nicht schaffen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich am Heimweg vom Hundeplatz nach Hause bin und auf einem leeren Schulhof-Parkplatz stehen bleibe oder am Wochenende am Hofer-Billa oder sonst was Parkplatz kurz anhalte, meinem Hund einen Track von 15 Metern lege über einen unbelebten, aber mit viel Ablenkungsgerüchen versehenen Supermarktparkplatz, habe ich auch schon wieder was gemacht. Und wenn ich mir im Kopf klar überlegt habe, was die Kriterien und diese Techniken sind, an denen ich gerade arbeite und mit offenen Augen durch die Welt gehe, finde ich fürs Tracken immer eine Möglichkeit. Und für uns war gestern zum Beispiel total spannend. Wir sind gerne in so Park-and-Ride-Anlagen am Wochenende, weil die einfach am Wochenende nicht so stark frequentiert sind. Oder auch heute war für mich sehr spannend die Parkgarage am Dulner Hauptplatz, die am Wochenende ausgestorben ist tatsächlich, also vor allem die hinterm Einkaufszentrum. Und das ist, hey, Hund kurz, 10 Minuten aus dem Auto. Und wenn ich nur Boxen kurz austrete und den Hund auf diesem Grund schauke, schafft das auf diesem Grund, sich in dieser Box aufzuhalten, ohne ins Stöbern zu geraten. Wirklich haftet auf diesem Untergrund das so ausreichend, dass das passend ist. Ja. Einiges zu bedenken, aber doch genügend Möglichkeiten, es zu trainieren. Vor allem, wenn man nicht immer in 2-Kilometer-Tracks denkt, sondern einfach auch in kleinen Technikübungen. Und die sind tatsächlich, wie gesagt, nahezu überall machbar.
Und das betrifft eigentlich alles im Hundetraining. Es ist völlig wurscht, um was es geht. Es betrifft alles. Wir können für alles sozusagen Stellvertreterübungen aufbauen. Wir haben überall gewisse Techniken. Wir haben Schlüsselverhalten, die man regelmäßig in hoher Anzahl trainieren können, um sie zu festigen und zu generalisieren und so weiter und so fort. Und da natürlich hat man auch beim Tracking, wie du sagst, viele, viele Möglichkeiten. Ja. Eva, ich höre, dass es bei mir draußen da langsam immer lauter wird und ich hoffe, du hörst es noch nicht, aber ich befürchte, dass es jetzt langsam immer mehr wird und da irgendwie mehr Leute aufkreuzen werden. Das sollen wir langsam zum Schluss finden.
Ja, ich möchte nur kurz ein kurzes Beispiel, weil wir da jetzt gerade haben, wann trainiere ich was? Und ich mache ja gerade von der Elaine Lola einen Kurs zum Thema, so blöd das jetzt klingt, nein, aber warum's, also ich weiß nicht, was der englische Titel eigentlich ist, aber das ist so ein durchgehendes Programm, das sie hat, wo sie jede Woche Webinare zum Thema reinstellt, warum es zum Beispiel im Training nicht vorwärts geht oder warum man gesetzte Ziele nicht erreicht und, und. Und ein Thema, das sie da ganz massiv anspricht, nennt sich Buffering. Ich weiß gar nicht, was das die deutsche Übersetzung dazu ist, aber das ist, wenn man Buffern. Seine... Ja, aber das heißt nicht Buffern. Wenn man seine eigenen Ziele sabotiert, indem man zum Beispiel, ach, ich müsste mich jetzt an die Jahresabrechnung setzen und stattdessen räume ich meine Küche auf. Oder ich müsste jetzt an dem Ziel so und so trainieren mit folgenden Kriterien. Ich weiß, dass das für mich vom Timing eine Challenge ist. Ich weiß, dass das für mich aus meiner Komfortzone holt und stattdessen drehe ich das Handy auf und gehe auf Facebook. Also all diese Sachen, die ich tue, um nicht an meinem Ziel zu arbeiten. Und diese 1000 Ausreden, die ich erfinde, um mich nicht aus meiner Komfortzone bewegen zu müssen. Aber wie gesagt, das ist sicher eine ganz eigene Podcast-Folge, aber wie gesagt, auch beim Tracken, wenn man sagt, okay, das geht alleine nicht oder das kann ich nur mit anderen gemeinsam oder das ist so zeitintensiv, tatsächlich ist es genauso wenig oder viel zeitintensiv wie jeder andere Sport. Tatsächlich brauche ich so wenig oder so viel andere Leute, ja, also vielleicht dann tatsächlich nur für die Fremdfährten, aber auch da ist der Zeitaufwand für den Gegenüber, weil wir über den Gegenstandsverweis arbeiten, überschaubar und probiert es aus und macht es. Ich glaube, Flo, wir sind begeistert. Genau. Tracker, oder?
Ja, mittlerweile Vollgas. Ich hätte zwar gehofft, dass ich schon weiter bin, und ehrlich muss ich auch sein, das ist auch dem geschuldet, dass ich eben nicht auf diese tägliche Zeitpensum gekommen bin. Aber das hat mich angestixt, das Pferd hat mich angefixt und das macht Spaß und da werden wir uns sicher noch öfter drüber unterhalten können und vielleicht auch mal gemeinsam trainieren.
Dein Trainingstool.
Aha, mein Trainingstool. Mein liebstes Trainingstool aktuell. Was ist das? Ich fühle mich irgendwie immer zu schnell gefragt, obwohl ich jetzt mal weiß, dass die Frage kommt.
Aber je nachdem, wer schneller fragt, gibt dem anderen immer die Möglichkeit noch zu, also dem, sich selbst noch die Möglichkeit zu überlegen. Das heißt, heute war ich schneller. Nein, mir geht es genauso.
Aktuell für mich das beste Trainingstool ist es, wie soll ich sagen, im Moment ist mein liebstes Tool vernünftiges Hundespielzeug, um sozusagen je nach Zahnstärke, ob das jetzt der Milchzahn ist von der Isis oder die großen, vernünftige Motivationsspiele zu machen, um eben einen Hund zu haben, mit dem ich über Futter und auch über Spielzeug arbeiten kann. Weil mir persönlich das einfach wichtig ist bei meinen Hunden, dass ich die in all den unterschiedlichen Sparten, die wir machen, auch mit dem Spielzeug belohnen kann. Und darum ist es das richtig ausgewählte Spielzeug, um den Hund da abzuholen, wo er gerade abgeholt werden muss und um adäquates Spielverhalten zu fördern. Was ist es bei dir?
Tatsächlich im Moment Pfotentargets in allen Variationen, also ob jetzt ganzer Hund drauf oder nur Vorderpfoten oder Hinterpfoten, also ganz unterschiedlich je nach Zielsetzung beim jeweiligen Hund. Also ob das jetzt Positionen auf Distanz sind, ob das Hereinrufen ist mit Stoppen, ob das ist eben der Vorsitz. Ja, also alles, was mit Bodentargets eben mit Boden- und Pfotentargets zu tun hat oder das Betätigen mit einer Pfote vom Buzzer. Also das sind die Sachen, an denen wir gerade auch vermehrt gearbeitet haben und wie gesagt, mit jedem Hund ein bisschen an was anderem. Okay. Oder einfach auch nur, beim Bayou nutze ich es zum Beispiel, also nachdem das so ein Kraxelmax ist, dass der zwei Pfoten auf eine Parkbank, auf einen, heute haben wir Betonkugeln am Hauptplatz genommen, einfach, dass er in Konfliktverhaltenssituationen, wo er sagt, er muss etwas tun, um mit diesem Konflikt umgehen zu können, habe ich ihm einfach beigebracht, irgendwo die Vorderpfoten drauf. Die Mercedes-Haube war dann vielleicht nicht so der günstigste Einfall meines Hundes.
Okay, aber war ja nicht dein Mercedes.
Nein. Und er war Gott sei Dank Silber. Flo, Ankündigungen?
Ja, Ankündigungen. Keine. Aktuell keine, noch immer nicht. Ich habe es noch immer nicht geschafft, das Webinarprogramm hochzuladen. Aber was jetzt eben feststeht, ist, dass wir immer mehr Anfragen bekommen, eben auch, ob wir dann bei uns im neuen Trainingscenter Workshops gestalten werden und planen werden. Ja, eh klar, natürlich, das ist unser Ziel. Und dadurch, dass unsere Trainingshalle und das Rundherum in aller Kürze hoffentlich abgeschlossen sind, also zumindest das Gröbste überwunden und so, dass man wirklich arbeiten kann, dass das bald fertiggestellt ist, wird auch entsprechend in aller Kürze, so hoffe ich, wird es mehr News geben für unterschiedliche Ausschreibungen. Ich bin jetzt ja gerade in der Schweiz, das heißt, es gibt einige Workshops, einige Seminare, die schon geplant waren, auch noch geplant sind, eigentlich über das ganze Jahr hinweg, die aber nicht von uns organisiert werden, sondern die extern organisiert werden und die eigentlich auch alle schon voll sind. Darum kann ich da gar nicht wirklich bewerben. Wie schaut es bei dir aus?
Also ich habe auch aktuell genügend zu tun im Verein. Also wir haben jetzt aufgrund der ganzen Corona-Welpen sozusagen eine ganz, ganz gute Auslastung. Ich bin halt leider auch jetzt ein bisschen hinten nach, durch das, dass ich ja jetzt lauter ledierte Hunde zu Hause hatte über die letzten Wochen, ist auch in meiner Fundamental-Gruppe auf Facebook, also das ist ja so ein offener Austausch, ist es sehr ruhig gewesen, aber da bin ich jetzt wieder versucht, mehr Inhalte hochzuladen. Ich hoffe, die schon Mitglieder sind, verzeihen mir und die es noch werden, für die stehen ja schon alle alten Inhalte bereit. Es ist ein einmaliger Beitrag, der zu zahlen ist und dann hat man permanenten Zugang zu dieser Facebook-Gruppe. Und ansonsten, wie gesagt, meine Projekte finden ja im Verein laufend statt und auch extern immer wieder. Also ich sollte Ende Juni in Tirol sein für einen Workshop und ja auch rettungshundetechnisch immer unterwegs. Aber schauen wir mal, was das restliche Jahr noch so bringt. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Planung, nachdem es meinem Oldie ja nicht ganz so gut geht.
Ja, klar. Ja, sie werden nicht jünger.
Nein, leider, leider. Wie gesagt, er wird in 6, 7 Tagen 14. Und ja, die Wehwehchen werden halt täglich mehr.
Das war eine gute Session. Gut, dass wir es noch geschafft haben. Schade, dass wir uns nicht sehen, aber es war ein bisschen komisch, aber es hat funktioniert.
Ja.
Und ich freue mich dann jetzt wirklich einmal auf die erste Aufnahme, die wir wieder gemeinsam sozusagen vor Ort mit einer Tasse Kaffee oder was auch immer verbringen können.
Ja. In diesem Sinne. Tatsächlich so wie unsere allererste und einzige, die wir bis jetzt gemeinsam aufgezeichnet haben.
Wie war, ja.
Ja, Flo, hey, genieß die Zeit in der Schweiz und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag bzw. Abend.
Vielen Dank.
Ja. Ciao. Ciao.